Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir mal über das Thema Pushen sprechen, also Leute einfach vielleicht unter Handlungsdruck zu setzen, um einfach auch schneller Entscheidungen herbeizuführen. Ausgangspunkt dafür war ein Dialog, wo ich hier tatsächlich jemanden, der mich auf LinkedIn mit einem Like versehen hat, angeschrieben habe und wollte einfach mal hören, wie es bei ihm so läuft. Ist auch immer alles auf Kurs bei dir, weil der hatte sich vor einiger Zeit bei mir so ein 1:1 Coaching gebucht und dann schreibt er mir zurück: Hallo Philipp, spannend, dass du gerade jetzt schreibst, weil ich dir ja ständig Likes für deine coolen Posts gebe. Ich bin dir weiterhin extrem dankbar, dass du mich damals auf den Kurs alles auf dieses Konzept, dann steht da, was für ein Konzept zu setzen, gepusht hast. Ich habe jetzt 74% mehr Umsatz gemacht als noch vor einem Jahr und ich habe tatsächlich auch gerade die nächste Investorenrunde gewonnen, weil ich in Duisburg bei Antropia erfolgreich pitchen konnte. In 4 Wochen internationalisieren wir jetzt 3 weitere Länder und suchen dafür aktuell 200.000 Euro Budget. Hast du vielleicht Interesse, dich im Rahmen eines Angel Investments an meinem Unternehmen zu beteiligen? Das heißt also, die Kernaussage ist hier einfach folgende: Da war jemand bei mir, der hatte einen ziemlich guten Plan vom Leben, der hatte 2 Unternehmen, die wechselte, also beide eigentlich ganz gut liefen. Ich hatte aber dann mit ihm so besprochen, wo ist eigentlich so sein Nordstern, was will er eigentlich wirklich machen, wo sieht er für sich den größten, ich sag mal, nicht nur Nutzen im Sinne von Geld, sondern auch Nutzen im Sinne von Erfüllung. Was würde er gerne so sein Leben lang machen? Was wäre vielleicht das, was er auch wirklich gerne noch viel, viel größer aufbauen würde, wofür sein Herz wirklich schlägt? Und dann haben wir halt festgestellt, dass es eins dieser beiden Unternehmen ist. Dann haben wir uns mal mit den ganzen Ressourcen, den ganzen Optionen und auch Potenzialen auseinandergesetzt, haben mal die Marktlage analysiert, haben einfach auch mal das Verdienstpotenzial geprüft, haben auch mal die Möglichkeiten von Wachstum und Skalierung evaluiert und haben auch vor allen Dingen das Ganze mal daraufhin untersucht, wie weit diese Firmen auch das Potenzial haben, irgendwann mal so strukturiert zu werden, dass er sich da so ein bisschen aus dem Operativen rausziehen konnte, weil er war wirklich nonstop am Arbeiten, hat abends lange gearbeitet, war samstags, sonntags noch involviert, war teilweise dann auch im Urlaub irgendwo involviert, weil gerade mit den 2 Firmen mit unterschiedlichen Teams und so weiter natürlich auch eine Menge Mitarbeiter immer wieder was von ihm wollten. Und wenn er in der einen Firma war, war er ja sowieso schon nicht in der anderen verfügbar, sodass dann da einfach bestimmte Dinge entweder liegen bleiben oder doch aus der Ferne geklärt werden wollen. Und dann haben wir das alles gemacht und dann habe ich ihm gesagt: Hey, mal ganz ehrlich, ich würde dir wirklich empfehlen, diese eine Firma mal sogar zuzumachen. Ich würde erst versuchen, die zu verkaufen, weil es gab jemanden, der sowas Ähnliches machte, mit dem er da im Dialog war. Wie gesagt, ich würde dir vielleicht vorschlagen, dass du da mal Gespräche führst, ob du die verkaufst oder eben auch was anderes als Ansatz findest. Hauptsache, du kommst möglichst schnell an den Punkt, dass du die ganzen Ressourcen in dem anderen Unternehmen einsetzen kannst. Vielleicht kannst du auch den einen oder anderen Mitarbeiter aus der gut laufenden Firma 1 nehmen und dann mit in die gut laufende Firma 2 nehmen. Und das hat er dann auch tatsächlich umgesetzt und jetzt hat er tatsächlich 74% mehr Umsatz ein Jahr später. Und das finde ich natürlich mega. Das sind einfach so diese kleinen Testimonials, die ich immer mal wieder kriege, wo ich mir auch immer denke, das müssten wir alles viel, viel öfter teilen, weil irgendwie, ja, man kann ja nie genug Erfolgsstories teilen, aber irgendwie ist es halt auch schwierig, diese ganzen Success-Stories aufzubauen. Also ich sage ja auch immer wieder meinen Kunden so, ihr müsst euch irgendwie Kunden suchen, mit denen irgendwelche Success-Stories machen, aber ich stelle immer wieder fest, tatsächlich ist es so, dass sich der ein oder andere ja auch schwer tut, gerade auch in der Rückschau, wenn das alles noch im Laufen ist, sich wirklich dahinzustellen und zu sagen, ja, hier, also ich war total die Lusche und nichts hat wirklich funktioniert, ich habe kein Geld verdient, ich hatte die ganzen Leute hier, dann hat mir irgendwie mal der Semmelroth die Augen geöffnet, jetzt hat es hier voll geklappt, ich verdiene jetzt mehr Geld und was weiß ich, weil das ja einfach auch keiner will. Also ich meine, keiner möchte ja dann in diesem ersten Bereich wahrgenommen werden. Ich habe am Montag war das, da habe ich, jetzt ist Sonntag, ich habe am Montag einen Call mit jemandem gemacht, mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Den hatte ich 2019 vor Ort besucht. Der hatte mich 2 Tage damals gebucht, um einfach mal bei ihm im Unternehmen vorbeizuschauen, mir mal sein Team anzuschauen, seine Büroräume anzuschauen, die Art und Weise anzuschauen, wie sie arbeiten. Und dann habe ich einen Tag mit dem Team gearbeitet und danach habe ich mich einen Tag mit ihm und seiner Frau, die auch in der Geschäftsführung mit drin ist, bei ihm zu Hause getroffen und die Sachen nochmal abseits des Tagesgeschäftes und ohne, dass die Mitarbeiter zuhören konnten, besprochen. Und dann sind wir auch mal in die ganzen Zahlen eingestiegen und dann habe ich damals gesehen, was der sich da für ein Gehalt zahlt. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, so pass auf, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das jetzt mal richtig oder du machst den Laden zu, weil das Geld, was du da verdienst, das ist einfach lächerlich wenig. Dafür sich den ganzen Stress des Unternehmerseins ans Bein zu binden, dafür im Prinzip jeden Tag hier auf die Arbeit zu fahren, dafür auch abends vielleicht noch keinen Feierabend zu haben, weil man irgendwie mental immer noch in der Firma drin hängt, dafür am Wochenende irgendwas vorzubereiten, das ist einfach viel zu wenig Geld. Und ich habe den wirklich richtig provoziert. Ich hatte kurz vorher jemanden kennengelernt, die professionell in der Personalvermittlung tätig war. Ich habe die in dem Termin angerufen. Emine heißt die. Ich sage immer Emine, ganz kurze Frage. Ich sitze hier gerade bei einem Kunden von mir. Wenn ich dir jemanden besorge, der die und die Skills hat, aktuell als Geschäftsführer eingesetzt ist, eine gewisse Führungserfahrung nachweisen kann, der auch einfach organisatorische Fähigkeiten hat und so, und du den jetzt vermitteln würdest, wo kommen wir da ungefähr raus? Und dann sagt sie, ja, wenn du mir den gibst, kann ich dem wahrscheinlich einen Job vermitteln, der so zwischen 120 und 150.000 Euro Jahresgehalt liegt, mit 30 Tagen Urlaub und Dienstwagen. Und habe ich gesagt, das reicht mir erstmal, vielen Dank. Dann habe ich gesagt, so, pass auf, das hier ist also das Angebot. Entweder du gibst jetzt mal richtig Gas oder aber ich stelle dir den Kontakt zu Emine her und du holst dir einfach mal eine vernünftige Aufgabe, weil dann hast du nicht nur über Nacht mehr Geld, sondern auch noch die 30 Tage bezahlten Urlaub. Du hast das unternehmerische Risiko nicht mehr und wenn du irgendwie morgens mal das Gefühl hast, heute ist nicht so der Tag zum Arbeiten, dann rufst du einfach an, sagst du hast Durchfall oder irgendwas anderes. Da kommst du ja immer mit durch. Also das wissen wir ja alle. Nicht jeder, der sich krank meldet, ist ja wirklich krank. Ne? Also das könnte man ja dann auch unter Umständen selber noch hinkriegen. Also gerade wenn sich einer wegen Durchfall oder so krank meldet, ist ja einfach lächerlich. Ne? Ich meine, da kannst du doch auch einfach eine Tablette nehmen oder bei Imodium nimmst du zwei, da wartest du einen Augenblick, ja gut, bleibst halt kurz zu Hause, dann fängt sich das doch normalerweise wieder. Aber dann hast du die anderen Fälle, da geht dann montags einer zum Arzt, hat angeblich Magen-Darm und der Arzt weiß montags schon, dass der bis freitags krank ist. Das ist einfach albern. Also das ist ja nur wirklich albern. Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht so krank, dass man dafür hätte eine ganze Woche zu Hause bleiben müssen mit so einer Mistsache. Ich hatte ein einziges Mal Magen-Darm, da war ich anderthalb Tage ein bisschen neben der Spur. Aber gut, das war wirklich der Super-GAU. Dass das aber montags schon klar ist, dass das da bis freitags läuft, ist ja einfach peinlich. Und von daher würde ich einfach sagen, du musst dir da immer wieder vor Augen führen, das macht keinen Sinn, sich dieses ganze Ärgernis ans Bein zu binden, wenn sich das nicht rechnet. Und hier hatte ich halt also tatsächlich diesen Kunden. Und dann habe ich ihn wirklich da so mental unter Druck gesetzt und danach hat er sich zurückgezogen und nach 7,5 Monaten kam der dann zurück und sagte, Philipp, mein Gehalt ist fünfstellig. Und da habe ich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich sage, was hast du geändert? Sagt er, einfach alles. Was sag ich, wie einfach alles? Da sagst du, hör mal, du hast mich hier vor meiner Frau so ins Kreuzfeuer genommen, du hast mich so unter Handlungsdruck gesetzt, dass ich alleine, um es dir zu zeigen, einfach eine Menge Gas gegeben habe und dann bin ich jetzt auch nicht böse. So, und der hatte überhaupt keine Rücklagen, der hatte jede Menge Kredite am Hacken, weil der nämlich nicht nur nicht wirklich wirtschaftlich mit seinem Unternehmen unterwegs war, sondern was der auch noch als Fehler gemacht hatte aus meiner Sicht war, der wollte damals das Thema Mitarbeiterakquise vereinfachen und hat gedacht, wenn ich das, was viele da draußen ja gemacht haben, auch tue, schöne Büroräume, höhenverstellbare Schreibtische, hochtechnisch und sehr optisch ansprechende Arbeitsausstattung und so weiter anbiete und da in das ganze Zeug investiere, dann werde ich das Thema Mitarbeiterakquise deutlich einfacher haben. Auch wenn das erstmal alles Kosten sind, hat er sich das selber als Investition schön gerechnet und so hat er dann tatsächlich hier zwei Kredite aufgenommen im sechsstelligen Bereich, die dann natürlich nicht nur einfach eine Menge Fremdbelastung für viele Jahre bedeuteten, sondern darüber hinaus natürlich auch durch die Zinsbelastung einfach auch jeden Monat ein Problem werden konnten. Naja, und so hat er da halt einfach verschiedene Sachen gemacht, die ich persönlich nicht besonders pfiffig fand, aber das war jetzt einfach schon alles auf den Weg gebracht und dann hatte er mich halt in dieser Situation kontaktiert, da habe ich gesagt, hör mal, das macht doch hinten und vorne hier alles gar keinen Sinn. Und dann habe ich ihm wirklich ein Konzept aufgezeigt, wie ich das alles ändern würde, habe ihn da ja auch gut gemeint provoziert. Das ist ja überhaupt immer mein Anliegen. Ich bin zwar direkt, ich bin auch forsch, ich pushe die Leute auch gerne, aber ich mache das nicht, um die zu ärgern, sondern ich bin dann manchmal einfach von Sachen so ganz klar überzeugt, dass ich denke, der Einzige, der es noch nicht sieht, bist du. Und da kann ich jetzt leider nicht aufgeben. Da muss ich dich jetzt leider vielleicht einfach mal ein bisschen zwingen, so wie damals bei meinem falschen Sprung, als ich da so einen Tandem-falschen Sprung gemacht habe. Der Typ, der hinter mir saß, der mit mir zusammengesprungen ist, der hat ja gefragt, bist du ready? Habe ich gesagt, ja. Und dann hat er sich einfach nach vorne fallen lassen. Heute feiere ich, dass ich diesen falschen Sprung hingekriegt habe, dass die Höhenangst weg ist, dass es mir besser geht. Aber wer weiß, vielleicht wäre ich ja dann doch nicht gesprungen, wenn ich da ganz alleine an der Klappe gesessen hätte, weil ich dann vielleicht auch die ganze Zeit gedacht hätte, was ist, wenn ich diesen Faden nicht finde, an dem ich ziehen muss, damit sich der Fallschirm öffnet. Oder vielleicht hätte ich direkt gezogen beim Rausfallen, dann wäre der irgendwo in dem Flugzeug hängen geblieben. Keine Ahnung was. Das heißt, ich glaube aber, wenn dich jemand mal richtig pusht, gut gemeint, ist das nicht immer nachteilig. Tatsächlich gebe ich dir an dieser Stelle vielleicht auch was mit, was ich irgendwo mal auf einem Seminar aufgeschnappt habe und super spannend fand. Der Unterschied zwischen Motivation und Manipulation ist das dahinterstehende Wissen. Das heißt, es ist in beiden Fällen der gleiche Mechanismus. Wenn ich dir sage, hör mal, mach das, das ist gut für dich, dann ist das auf der einen Seite vielleicht manipulativ, auf der anderen Seite ist es Motivation, aber tatsächlich entsteht der Definitionsunterschied dadurch, dass die dahinterliegenden Motive und die Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. Wenn ich meinem Sohn zum Beispiel sage, Jonathan, wenn du jetzt ins Bett gehst, dann ist das wirklich echt gut, dann ist ja das für ihn von Vorteil, weil er am nächsten Tag erholter ist. Das heißt, hier ist es jetzt vielleicht einfach eher eine Motivation. Wenn ich aber jemandem sage, kauf das hier auf jeden Fall, das ist gut für dich, obwohl ich weiß, dass er unterm Strich davon nicht profitieren wird, was zum Beispiel bei Investitionen in irgendwelche Medien oder Schiffsfonds häufig der Fall ist, die unter dem Deckmantel Steuersparmodelle verkauft werden, die selten aber Ertrag bringen, extrem viele Verluste verursachen, dann ist es eher Manipulation, weil ich jemanden einfach, ja, sozusagen trüge oder vielleicht sogar betrüge oder täusche und in irgendeine Entscheidungssituation bringe, die eigentlich nicht gut für ihn ist. So, aber hier ist es halt so, ich habe diesen Kollegen, um den es geht, also extrem gepusht und wir hatten jetzt einfach, weil wir seitdem auch zusammenarbeiten, sind immer in Kontakt geblieben und jetzt hatten wir mal wieder so einen Check-up-Call losgelöst von den anderen Calls, die wir immer so machen und da sagte Philipp mal so ganz nebenbei, wir haben da nicht mehr so wirklich drüber gesprochen, weil das dann noch nicht mehr wichtig war, ich wollte dir einfach mal nur sagen, ich habe bis auf 34.000 Euro alle Kredite zurückgezahlt, ich habe inzwischen 280.000 Euro versteuertes Geld einfach so zu Hause, das ist nicht das Geld, was ich privat zum Leben nutze, das ist nicht das Geld, wofür ich, womit ich meine privaten Reisen bezahle, das ist nicht das Geld, womit ich hier beispielsweise auch meine wohnliche Situation verändert habe, das ist nicht das Geld, womit ich irgendwie, renoviere oder lebe, sondern das ist einfach Geld, was als Notgroschen da zusammenliegt, ist komplett versteuert, habe ich komplett aus der Firma rausziehen können, neben dem sonstigen Geld. Und das wollte er einfach nochmal sagen, sagt er, sieht er primär eben darin begründet, dass ich ihn auf der einen Seite dahin gebracht habe, mit seinem Betrieb profitabler zu werden, aber ich ihm auch geholfen habe, einfach anders zu denken, weil er jetzt einfach andere Entscheidungen trifft. Und das ist das, was ich immer wieder so spannend finde. Und übertragen auf das, weshalb du ja hier vielleicht auch den Podcast hörst, ist es eben aus meiner Sicht auch im Verkauf genau so. Viele, die so verkäuferisch mit mir Kontakt haben und sagen, Semmelroth, ich würde gerne lernen, besser zu verkaufen, meinen eigentlich, ich würde es gerne schaffen, Kunden schneller zu überzeugen und eine höhere Verbindlichkeit im Verkaufsgespräch auslösen. Aber ich glaube, du musst halt auch manchmal einfach ein bisschen mehr pushen, insbesondere dann, wenn du einfach ein sehr gutes Gefühl dafür hast, dass die Lösung im Leben des Kunden oder der Kundin alles ändern könnte. Es wäre einfach fatal, das nicht hart genug zu pushen und es dann einfach sozusagen vielleicht auch nicht zu realisieren, weil du einfach zu viel Rücksicht auf die Gefühle deines Gesprächspartners nimmst. Weil tatsächlich ist es halt einfach so, es gibt einfach Fälle, da kannst du nicht darauf warten, dass jemand anders selber die gleiche Erkenntnis hat. Weil dem einfach der fachliche Hintergrund fehlt. Dem fehlen die Erfahrungswerte. Der ist halt vielleicht auch noch ein bisschen unsicher. Aber dann muss er jemanden haben, der ihm einfach Sicherheit verleiht und einfach sagt, wir machen das jetzt. So funktioniert ja auch vielleicht eine größere Operation. Keine Ahnung, irgendwas taucht da im Ultraschall auf, irgendwas taucht da auf dem Röntgenbild auf. Der Arzt, die Ärztin, die das schon 100-mal gesehen hat, weiß direkt, welche Konsequenzen damit verbunden sind und muss dir jetzt klar machen, da müssen wir schneiden, da müssen wir irgendwas rausschneiden, da müssen wir irgendwas wegmachen, da brauchen sie dann irgendeine Therapie. Da kann der sich aus meiner Sicht nicht darauf verlassen, dass der Patient irgendwann selber denkt, ja, jetzt wo ich da nochmal wochenlang und monatelang im Internet recherchiert habe, bin ich grundsätzlich auch offen, da nochmal drüber zu sprechen, weil die Person dann vielleicht nicht mehr lebt. Und im verkäuferischen Umfeld ist es ja häufig nicht direkt immer mit Leben und Tod verbunden, aber es ist halt einfach aus meiner Sicht genau das Gleiche. Kauft der Kunde nicht bei dir, kauft er vielleicht woanders, schlechter. Und wenn er eine schlechte Lösung hat, hat er ja unterm Strich nicht nur keine gute Lösung, sondern eventuell sogar auch eine Lösung, die überhaupt nicht funktioniert. Geld ist verloren, das heißt auch dann kannst du ihm nicht mehr helfen. Und ich glaube einfach, dass du manchmal auch einfach diesen Auftrag als formuliert wahrnehmen musst, selbst wenn der Kunde das nicht exakt in den Worten so sagt. Ich habe keine Ahnung, ich brauche Ihre Hilfe, bitte entscheiden Sie für mich, weil ich nicht in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dass du im Verkauf nicht nur einfach gut reden kannst, sondern dass du halt auch Zusammenhänge kennst und dass du vor allen Dingen auch weißt, was hinten dran passiert. Deshalb, gerade wenn du auch jünger bist und vielleicht selber in der Umsetzung noch nie so wirklich involviert warst, würde ich dir den Tipp geben, fahr doch mal mit den Kollegen los, die die Umsetzung machen. Sei doch mal dabei, wenn das, was du da verkaufst, auch Realität wird. Wenn da irgendwas geschweißt wird, wenn da irgendwas genagelt wird, wenn da irgendwas geschnitten wird, wenn da irgendwas installiert wird, wenn da irgendwas aufgehangen wird, wenn da irgendwas ausgeliefert wird, wenn da irgendwas zusammengestellt werden muss, dann bleib doch einfach mal dabei. dass du auch besser einfach diese ganzen Zusammenhänge und das nach dem Verkauf stattfindende Prozedere besser erlebst, damit du dann auch einfach besser verkaufst, weil du dann einfach besser erklären kannst, was den Kunden erwarten wird, wie das ungefähr abläuft, welche Abhängigkeiten es gibt, wie er den Prozess beeinflussen kann, positiv wie negativ, was er tun sollte, was er nicht tun sollte, wann du wieder in der Lage bist, eine Rückmeldung zu geben, wann man die ersten Ergebnisse sehen könnte. Weil je besser du im Thema bist, desto erfolgreicher wirst du einfach Fragen beantworten können. Und manchmal hat der Kunde ja einfach nur ein oder zwei Rückfragen und an der Art und Weise, wie du die beantwortest, macht er dann fest, ob er dir grundsätzlich vertraut oder nicht. Gerade bei komplexen Produkten und Dienstleistungen oder solchen Lösungsszenarien ist es ja allgemein so, dass ein Großteil der Kunden völlig Verständnis dafür hat, dass man nicht bis ins kleinste Detail alles präzise vorausschauend kommentieren kann. Aber hier und da müsste es ja schon ein paar grundsätzliche Aussagen geben, die man treffen kann. Und wenn du dich schwer tust, die zu treffen, weil du jedes Mal sagst, das muss ich nochmal abklären, da muss ich nochmal Rücksprache halten, da komme ich nochmal auf sie zu, das müssen wir uns nochmal durch den Kopf gehen lassen, das müssen wir nochmal planen, das müssen wir mit den Fachleuten nochmal durchsprechen. Das heißt ja im Prinzip einfach immer nur, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Also weiß ich jetzt nicht, was wir machen sollten, vielleicht warten wir einfach nochmal einen Augenblick, wir klären das nochmal und am Schluss dann versuchen wir es einfach mal. Aber Kunden zahlen nicht für Experimente, Kunden zahlen für Ergebnisse, Kunden zahlen teilweise auch für die begleitete Erreichung dieser Experimente. Das heißt, die wollen, dass du sie an die Hand nimmst. Und die wollen ja auch durch die Beauftragung einen Teil der Verantwortung auslagern. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Steuerberater darüber sprichst, wie meinetwegen die Arbeitszeit von irgendeiner, Minijobstelle oder so erfasst wird, dann wird er dir ja eventuell einfach vorgeben, wie das gemacht werden wird. Und du hast vielleicht keinen Plan, wie das funktioniert. Und dann übernimmst du das einfach. Aber mit dieser Übernahme gehst du ja auch davon aus, dass der Steuerberater das bis zum Ende durchdacht hat und dass das nachher auch im Zuge einer vielleicht Buchhaltungsprüfung oder so dann dir nicht um die Ohren fliegt. Und dieses Gefühl ist das, was der Kunde kauft. Der Kunde kauft das Gefühl, dass du alles im Griff hast. Und je besser du das von vornherein kommunizierst, desto höher ist die Chance, dass du auch den Auftrag kriegst. Und das ist das, was du nicht dem Zufall überlassen darfst. Du musst halt auch von vornherein so ein bisschen auch deinen Führungsanspruch erkennbar machen und auch zwischendurch immer mal testen, gerade wenn es ein Neukundengespräch ist, ist der Kunde bereit, sich führen zu lassen. Weil ein Kunde, der sich schon zu Beginn nicht führen lässt, wird nach hinten raus auch immer alles mitbesprechen wollen, immer nochmal einen Vorschlag haben, immer auch nochmal wissen, was man noch machen könnte. Und damit wird jedes Gespräch einfach anstrengend werden. Das Problem ist, du kannst die Leute in ihrem Denk- und Redefluss da nicht unbedingt bremsen. Aber du kannst sagen, Herr Kunde, ich finde das super spannend, was Ihnen hier alles durch den Kopf geht. Teilweise finde ich auch die Lösungsansätze, die Sie da so präsentieren, wirklich reizvoll, mal herauszufinden, ob das funktioniert. Das können wir aber nicht machen, weil wir ja einfach auch eine gewisse Verpflichtung haben, ein zuvor in Aussicht gestelltes Ergebnis planbar zu erreichen. Und das können wir eben nur, wenn wir auf unsere Standards und Prozesse setzen, wenn wir auf unsere Erfahrungswerte setzen, wenn wir unseren Abläufen folgen, die wir einfach mehrfach evaluiert haben und immer wieder verbessert haben. Und deshalb würde ich Sie einfach bitten, hier Verständnis dafür zu haben, dass wir das zwar grundsätzlich gut finden und glauben, dass das auch funktioniert, ich das aber intern nicht durchgesetzt kriege. Und dann ist meistens auch gut. Ich bin immer noch eine Ebene weitergegangen, wenn so ein Kunde echt ein bisschen super anstrengend ist und dann wirklich auch alles besser weiß und sich irgendwie permanent einmischen will, dass du dann einfach sagst, Herr Kunde, das klingt so extrem spannend, was Sie da gerade schildern, das mich selber reizt, herauszufinden, ob das wirklich funktioniert. Ich weiß, dass von unserer Seite sich keiner zutrauen wird, diesen Lösungsansatz komplett zu steuern. Aber wenn Sie vielleicht die Projektleitung für diese Sache übernehmen würden und uns einfach nur sagen, wen Sie von uns für welche Teiltätigkeit, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort brauchen, dann würden wir das mit Ihnen zusammen umsetzen. Dann wird spätestens dann der hartnäckigste Kunde merken, ja, aber ich kann das ja gar nicht. Und dann sagst du, sehen Sie, und deshalb würden wir es einfach anbieten, dass wir es so machen, wie wir es immer machen, weil dann brauchen wir von Ihnen gar keine Unterstützung. Dann können wir Ihnen einfach konkret sagen, wann das Ergebnis erreicht wird, wie es erreicht wird und was es kostet. Und dann haben wir überhaupt kein Risiko in dem Projekt. Aber das ist eben der Punkt. Du musst bei diesem Pushen einfach auch manchmal sagen, Herr Kunde, der Worte sind genug gewechselt, ja, so wie Goethe das sagen würde. Du musst einfach mal sagen, wir haben jetzt alles besprochen, wir haben jetzt alle Pros und Cons gegenübergestellt, wir haben festgestellt, es besteht Handlungsdruck, wir haben festgestellt, wir sind der richtige Partner, wir haben festgestellt, wir können das, wir haben das belegt mit zahlreichen anderen Ergebnissen und jetzt bitte ich Sie einfach nur darum, uns machen zu lassen. Das müssten Sie einmal kurz hier unten rechts autorisieren, damit wir das einmal hier fixieren, schreiben Sie das Datum dabei, dann wissen wir beide nachher rückwirkend, wann haben wir diese geniale Entscheidung getroffen, das zusammen zu machen und dann können wir uns nachher immer wieder gerne an diesen Tag Tag zurückerinnern und sagen, das war gut, dass wir nicht länger gewartet haben, weil sonst das ja alles hätte noch passieren können. Und da musst du einfach auch mal in die Umsetzung gehen. Das Problem ist halt einfach, wenn du dich selber nicht traust, die Sachen voranzutreiben, wenn du selber immer zögerst, wenn du selber auch jemand bist, der immer auch alles nochmal mit anderen Leuten verifizieren muss, weil er sich einfach nicht traut, einfach mal für seine eigenen Gedanken und die daraus resultierenden Entscheidungen die volle Verantwortung zu übernehmen, dann wird es dir auch schwerfallen, das einzufordern. Deshalb trainiere auch deinen Entscheidungsmuskel. Ich bin ja persönlich immer total schockiert, wenn ich mit Leuten spreche, die mir dann sagen, das muss ich mit meinem Ehepartner, meine Frau ist dabei völlig egal, besprechen. Und ich dann in der nächsten Frage manchmal nachhake und sage, ist diese Person auch im Unternehmen beteiligt? Nee. Ich sage, was macht die denn beruflich? Und dann kommt irgendeine Geschichte und dann denke ich so, du kannst doch nicht deine beruflichen Entscheidungen von der Zustimmung einer Person abhängig machen, die überhaupt keine Ahnung von deinem Business hat, nur weil du zufällig mit der im selben Bett schläfst. Das ist doch einfach unsinnig, so zu handeln. Also, wenn meine Frau jetzt beispielsweise zu mir kommt und sagt, ich will eine Fortbildung buchen, dann würde ich doch an der Stelle schon fragen, ja, aber Schatz, warum besprechen wir das hier? Du willst Osteopathin werden, ich nicht. Ich bin auch kein Osteopath. Ich habe keine Ahnung, ob man die Fortbildung braucht. Ich weiß nicht, welche Angebote es da draußen gibt. Ich kann nicht beurteilen, ob das eine gute Institution ist. Ich kann nicht beurteilen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Entscheid doch einfach basierend auf Bauchgefühl oder basierend auf deiner Erfahrung, weil du bist ja schon seit Jahren in dem Bereich. Und auf der anderen Seite würde ich doch nicht fragen, wenn ich jetzt ein Videostudio kaufe oder mich für ein Seminar entscheide oder mir irgendwas anderes zulege, meinetwegen jetzt auch einen Transporter für die Firma kaufe, um einfach vielleicht für verschiedene Events das Material leichter transportieren zu können. Schatz, was hältst du denn davon? Ich überlege, so einen Transporter zu kaufen. Was soll das für ein bescheuertes Gespräch werden? Die hat noch nie einen Transporter gehabt, die hat noch nie einen gefahren, die hat noch nie irgendein Event in irgendeiner Form mit Material bestücken müssen. Die kennt die Notwendigkeit gar nicht, die kennt die Auslastung gar nicht. Was soll das für ein unsinniges Gespräch sein? Was ich damit aber meine, ist, möchte ich damit einfach nur provozieren, da wir uns ja nicht gegenüber sitzen, muss dir das jetzt auch nicht unangenehm sein, wenn du häufig deine Sachen nochmal intern besprichst. Aber du musst mal überlegen, was das mit dir macht. Wenn du selber jemand bist, der immer nochmal mit anderen Leuten die Verantwortung teilen möchte, dann kannst du doch nicht erwarten, dass Kunden sich alleine, wenn du denen gegenüber sitzt, für dich entscheiden. Und du wirst auch die Fragen gar nicht so stellen, dass das passieren könnte, weil du dich ja selber unwohl fühlen würdest in so einer Situation, weil das für dich auch nicht das Normale ist. Für dich ist es völlig normal, dass jemand sich ein Angebot anhört, dann erst nochmal verschwindet, internen Stuhlkreis bildet, teilweise auch mit ahnungslosen Personen und dann einfach irgendwie so ein Gruppenergebnis formuliert und dann vielleicht den Anbieter nochmal kontaktiert und sagt, wir machen das, weil wir haben uns da intern dafür entschieden. Obwohl ja eigentlich keiner wirklich einen Beitrag geleistet hat, weil keiner wirklich im Thema ist. Und ich provoziere dich damit einfach nur, weil ich weiß, dass wenn ich dir jetzt gegenüber säße und du bist in so einer Situation, ist das für dich jetzt nicht so das Angenehmste, weil tatsächlich würdest du denken, was ist der Semmelroth für ein arrogantes Arschloch? Warum erklärt ihr mir, dass mein Lebensmodell hier völlig falsch ist? Aber ich glaube wirklich, dass es falsch ist. Und hier biete ich dir einfach nur die Möglichkeit an, das mal aus der Ferne zu hören, völlig ohne, dass du dich jetzt rechtfertigen musst, völlig ohne, dass du dich ertappt fühlen musst, um einfach mal zu reflektieren, würde es sich nicht alles ändern in meinem Leben, wenn ich einfach mal mehr für mich selber die Verantwortung übernehmen und einfach mal mache, einfach mal teste und einfach mal weniger Entscheidungen abstütze. Weil ich meine, wenn du irgendwo angestellt arbeitest oder vielleicht sogar Auszubildender bist, ja gut, dann geht das halt nicht, logisch. Aber wenn dir der Laden gehört, ich meine, das hat doch auch mit Führung und Führung inhaltlich zu tun, dass du einfach mal vorweg gehst und einfach mal sagst, ich habe das entschieden, ich stehe auch dafür gerade. Aber immer allererst mit einzubinden, macht deine Unternehmung träge, es dauert alles viel zu lange, gibt aber vielleicht deinen Leuten auch das Gefühl, so richtig davon überzeugt ist er selber auch nicht. Und deshalb würde ich das halt einfach vermeiden. Ich würde also gucken, dass ich das schneller mache und dann würde ich halt auch einfach gucken, dass ich die Leute dann schneller überzeuge, um einfach schnellere Ergebnisse zu produzieren, weil ja, es mag sein, dass zwischendurch auch mal schief geht. Es wird passieren, dass du im Nachgang einfach in der Rückschau denkst, das hätte ich besser anders entschieden. Aber du wirst diesen Effekt, dass du das feststellst, daraus lernst und dann beim nächsten Mal besser entscheidest, ja niemals erreichen, wenn du die Entscheidung nie triffst. Ich gebe dir als Tipp einfach mein Geheimnis mit dem ich alles entscheide. Weil tatsächlich ist es so, ich höre das oft genug von meinen Mitarbeitern, die immer sagen, Philipp, weil die kennen mich ja, gerade meine zwei Prokuristen, die kennen mich ja seit über 10 Jahren, für die ist das ja normal. Aber die sagen, Philipp, das ist halt nicht der normale Weg. Und ich denke mir immer, warum? Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat einfach nur mit Mut, Erfahrungswerten und Bereitschaft, Risiken einzugehen, zu tun. Das heißt, jeder von euch könnte das auch einfach erwerben und dann nachahmen. Die Sache ist doch einfach folgende. Wenn mir einer ein Angebot macht, in irgendeiner Form, meinetwegen jetzt, ich habe es in einer anderen Folge erzählt, wir mieten gerade mehrere, also riesige Räumlichkeiten an, wo wir mehrere Videokabinen reinbauen, damit wir da einfach gezielter Content produzieren können, und dann stellen wir die Infrastruktur auch Leuten zur Verfügung, die einfach sagen, ich würde gerne Content produzieren, aber ich habe nicht die Räumlichkeiten, ich habe nicht die Kameras, ich habe nicht die Tontechnik, ich habe nicht das Licht, ich hätte es gerne professionell und vielleicht auch noch Unterstützung, weil mir nicht einfällt, worüber ich sprechen sollte. Ich brauche jemanden, der mir hilft beim Content, der mir sagt, was ich sagen soll, der mir vielleicht auch hilft, dass das gut rüberkommt in der Kamera. Und das stellen wir dann da alles entsprechend zur Verfügung, um einfach, ja, Leuten noch besser zu helfen, auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber wenn jetzt jemand da mir so ein Angebot macht, dann gehe ich doch einfach nur drei Szenarien durch. Was ist der Best Case? Also Beispiel, ich investiere jetzt sechsstellige Summe in dieses Videostudio und generiere damit nachher deutlich mehr Geld, weil es einfach regelmäßig ausgelastet ist und tatsächlich, weiß ich nicht, Leute total begeistert sind, Leute das für mehrere Tage buchen, Leute da auch regelmäßig vielleicht mit Teams kommen, Leute da mit ihren eigenen Teams, Leute da einfach auch vielleicht jede Menge Sachen einsprechen und wir dadurch einfach eine gewisse Auslastung hinkriegen, die uns nicht nur hilft, die Räumlichkeiten und das ganze Equipment zu refinanzieren, sondern darüber hinaus vielleicht auch noch einen gewissen Profit zu generieren. Das ist vielleicht der Best Case. Der most likely case, also der wahrscheinlichste Fall ist, wir werden einfach eine gewisse Anzahl von Kunden haben, die werden dankbar auf das Angebot zurückgreifen. Wir werden auf einige Leute treffen, die sagen, das kann ich alles selber, das brauche ich alles nicht. Ich mache sowieso kein Social Media Marketing oder ich mache das in meinen eigenen Räumlichkeiten. Und dann ist es aber so, wir werden auch eine Menge eigenen Content in diesen Räumlichkeiten produzieren können, deutlich bequemer, als das jetzt teilweise der Fall ist, wenn wir in so verschiedene Hotels fahren müssen, um einfach unterschiedliche Backgrounds zu haben und so weiter. Von daher bin ich einfach entspannt. Selbst bei dem Fall rechnet sich das Ganze. Der Worst Case ist, das wäre ja das dritte Szenario, ich kaufe jetzt dieses Videostudio, habe keinen Bock dahin zu fahren, weil ich mich da nicht wohlfühle, finde nicht die Zeit, das richtig zu nutzen, finde nicht die Zeit, das vernünftig zu vermarkten. Ja gut, dann habe ich einfach den Mietvertrag als Fixgebühr. Da kann ich ja dann jederzeit auch wieder aussteigen im Rahmen der vereinbarten Fristen. Das heißt, da kenne ich meine maximalen Verlust. Die ganzen Lampen, das ganze Equipment kann ich gegebenenfalls ausbauen und irgendwo auf anderen Veranstaltungen wieder einsetzen oder weiterverkaufen. Das heißt, und gleichzeitig ist aber so, ich habe das ja oft genug durchdacht, sodass ich davon ausgehe, dass also zumindest mal ich selber da jede Menge produzieren werde. Plus wir werden auf jeden Fall mit Kunden da arbeiten, weil wir haben ja auch schon die ersten Anfragen dafür. Das heißt also vom Prinzip, weil wir das ja vorher auch fremd hatten. Wir haben das früher mal angemietet, sind mit Kunden dahin gefahren, haben jetzt aber gesagt, wir machen das selber, dann haben wir mehr Kontrolle drüber. Das heißt, der Business Case an sich ist sowieso schon evaluiert. Von daher funktioniert alles. Aber es gibt ja nur die drei Szenarien und ich möchte dir einfach nahelegen, lern mal in Szenarien zu bewerten. Das heißt, wann immer du eine Entscheidung treffen sollst, überlegst immer, was wäre das bestmögliche Ergebnis, was ist das wahrscheinlichste Ergebnis, was ist das schlimmste Ergebnis, und dann stell dir einfach immer nur die Frage, wenn das schlimmste Ergebnis eintritt, wirft mich das finanziell komplett aus der Bahn oder kann ich das kompensieren und einfach weitermachen, sagen, okay, gut, war keine brillante Entscheidung, aber hat mich jetzt auch nicht getötet. Und wenn du dir es leisten kannst, so wie ich es immer sage, dann mach es doch einfach mal, weil dass das schlimmste Ergebnis eintritt, ist ja gar nicht so sehr wahrscheinlich. Wenn du in drei Szenarien rechnest, ist es rechnerisch nur 33%. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass du hast ja auch in dem schlimmen Fall immer noch die Möglichkeit, irgendwas an deiner Vorgehensweise zu ändern, die Strategie etwas anzupassen, den Kurs zu verändern, vielleicht neue Faktoren mit einzubeziehen und plötzlich ist gar nicht mehr so übel. Vielleicht entsteht auch was, womit du überhaupt nicht gerechnet hast. Das heißt also, dass es kompletter Totalverlust ist, ist doch relativ unwahrscheinlich. Es gibt doch teilweise auch genug Hinweise im Vorfeld, sowas zu evaluieren. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und deshalb triff doch einfach mal schnelle Entscheidungen, lerne das, mach das zu deinem neuen Normal, ändere deine Komfortzone, ändere deine Art, wie du mit sowas umgehst und freu dich dann einfach, dass das neue Menschen in dein Leben ziehen wird und dass das auch die Gespräche ändern wird mit Kunden. Weil tatsächlich, ja, die Leute, die zum Beispiel mit mir so Beratungen machen und stundenlang darüber nachdenken, ob sie das jetzt machen wollen oder nicht, die sitzen ja dann irgendwann bei mir, stellen fest, das war eine super geile Entscheidung, aber wenn ich die frage, warum sitzen wir heute hier, was ist dein Hauptproblem, ist einer der ersten Punkte, die nennen, ja, ich habe irgendwie zu wenig Aufträge. Ich habe zwar eine Menge Anfragen, ich führe unheimlich viele Gespräche, aber die Kunden können sich immer nicht entscheiden. Und dann gucke ich die mal an und sage, hey, das kenne ich. Ich habe auch so einen Kunden, gerade als heute Morgen wieder getroffen. Und dann lachen die und denken, was meinst du? Und dann sage ich, naja, guck mal, du bist doch genauso gewesen. Ja, stimmt eigentlich. Sag ich, siehst du, du kannst doch kaum erwarten, dass Leute, die sich mit dir austauschen, sich anders verhalten, als du dich selber verhältst. Deshalb ändere dein Verhalten, dann ändert sich das Verhalten deiner Kunden. Und davon bin ich fest überzeugt. Deshalb ist für mich dieses Thema Verbindlichkeit im Verkaufsgespräch auch nicht so ein Riesending. Ich möchte dich anladen, das einfach mal zu verändern, bessere Ergebnisse dann einfach zu genießen, Und wenn du dabei Hilfe brauchst, können wir gerne mal drüber sprechen, wie du die planbar erreichst. In diesem Sinne, danke, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Empfiehl diese Podcast-Folgen bitte gerne weiter, damit immer mehr Menschen davon profitieren und tendenziell mehr verdienen, weniger arbeiten und einfach ein entspannteres Leben haben und damit vielleicht auch wirklich das, wovon alle träumen, unternehmerische Freiheit, mal irgendwann wirklich erleben können. Danke dir, bis dahin, dein Philipp.